78 Jahre ist der Holocaust nun her, doch die Erinnerung an ihn soll niemals vergessen sein. Im Gedenken an die Millionen Opfer des Nationalsozialismus gibt es diverse Initiativen, die den Holocaust aufarbeiten und dafür sorgen, dass nachfolgende Generationen diese Erinnerungskultur weiterleben. Vielen ist jedoch oft nicht bewusst, dass sich der Holocaust nicht nur in Europa zugetragen hat. Auch die kolonisierten Gebiete spürten dessen Ausmaß. Oftmals haben diese auch ihre eigene Erinnerungskultur entwickelt. Es gibt zudem viele Einzelpersonen, die sich mit diesem schweren und auch äußerst wichtigen Thema befassen und sich vornehmen, die Erinnerung an dieses grausame Kapitel der Menschheitsgeschichte nie schwinden zu lassen. So auch Charlotte Wiedemann. Charlotte Wiedemann ist Autorin und Journalistin. Sie wirkte und recherchierte bereits an vielen Orten rund um den Globus. Insbesondere auf islamische Lebenswelten legte sie ihren Fokus. Dazu verfasste sie einige Essays, aber auch andere Werke. Ebenso intensiv beschäftigt sie sich mit Erinnerungskultur und Postkolonialismus. Dazu durfte ich im Rahmen der Veranstaltungsreihe Bücher aus dem Feuer die Vorstellung ihres Buches »Den Schmerz der anderen begreifen – Holocaust und Weltgedächtnis« aufzeichnen. Es geht darin besonders um Kolonialverbrechen und die Erinnerungskultur aus nicht-westlicher Perspektive und wie der Holocaust mit dem Kolonialismus zusammengewirkt hat.
Ja, guten Abend zusammen. Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind, und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Beteiligten, die eben schon genannt wurden, für die Einladung. Urs Lindner hat mich vorgestellt, und ich wollte nur sagen, ich sehe mich eigentlich nicht als Teil von einem Lager. Ich meine, der Begriff postkolonial sagt mittlerweile alles und nichts. Wenn man zum Beispiel auf meinen Twitter-Profil guckt, also auf die kleine Biografie, da steht, ich denke nach über Postkolonialität. Und ich denke, wir leben tatsächlich in postkolonialen Zeiten. Und wer das nicht sieht, wer das gerade als Europäer gar nicht erkennt, versteht, glaube ich, etwas Wesentliches nicht von der heutigen Zeit. Und eigentlich ist mein Buch ein Versuch, etwas entgegenzuwirken, nämlich dem, dass es eigentlich immer noch eine Geringschätzung von außereuropäischen Erfahrungen gibt, was den Kanon auch des als notwendig erachteten Geschichtswissens angeht. Ich will gar nicht mal von Ausgrenzung sprechen. Ich glaube, vielleicht ist der passendere Ausdruck ist schon Geringschätzung. Und das gilt meines Erachtens ja keineswegs nur für die Kolonisierten im engeren Sinne oder die Nachfahren von einst kolonisierten Gesellschaften, sondern ich berühre in meinem Buch auch die Frage, inwieweit Genozide, die eben nicht der Holocaust sind, schon von daher anscheinend keine universelle und für alle bedeutsame Botschaft in sich tragen, weil es eben Genozide sind, wie etwa Kambodscha in einem armen und strategisch völlig unbedeutenden Land. Also ich sage das nur, um so ein bisschen anzudeuten, dass mein Buch eigentlich einen weiteren Rahmen hat, als allein die Frage, wie sich jetzt nationalsozialistische und kolonialistische Verbrechen zueinander verhalten. Diese Frage wird im Übrigen international seit etwa 2 Jahrzehnten, wenn nicht mehr, diskutiert. Und vieles kommt in Deutschland immer mit großer Verspätung an. Und dann kriegen alle einen großen Schreck, wenn plötzlich ein Buch ins Deutsche übersetzt wird, wo derartige Dinge irgendwie reflektiert werden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich zu 3 Aspekten lesen werde. Und zwar sind es die 3 Themen: Beteiligung der Kolonialsoldaten im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Das zweite ist, warum das Bild der jüdischen Opfer, das Bild der Opfer der Shoah doch weitgehend westeuropäisch geprägt ist. Und das dritte ist die Parallelität der Nürnberger Prozesse und der Verbrechen in mehreren Kolonien. In meinem Buch sind überdies Erfahrungen aus einer langen Zeit versammelt. Man darf sich nicht wundern, wenn ich manchmal mit viel weniger Kenntnissen erstmal daherkomme als diejenigen, die ich heute habe. Ich denke, es ist eine Frage der Fairness auch, wenn man wie ich so privilegiert ist, dass man als Auslandsreporterin so viel reisen kann und so viel von der Welt sehen kann, dass man aber irgendwie Brücken baut zu denen, die diese Privilegien nicht haben und dass man sich nicht als eine allwissende Person inszeniert. Also das, was in diesem Buch steht, ist sozusagen über einen Prozess von etwa 25 Jahren entstanden. Ein Foto von schwarzen Soldaten in einem schneebedeckten Schützengraben sah ich zum ersten Mal in einem Lehmgehöft in Mali, umgeben von staubiger Hitze, pickenden Hühnern und der gleichmütigen Klangkulisse heranwehender Küchengeräusche. Ich habe vergessen, wie er mir das Bild damals zeigte. Es hatte jedenfalls einen Bezug zur Familie, in deren Gehöft ich mich aufhielt. Aber ich erinnere mich mit aller Deutlichkeit, dass es mir in der ebenso festen wie irrigen Annahme präsentiert wurde, ich wisse ja wohl, worum es hier gehe. Afrikanische Soldaten hatten gegen das nationalsozialistische Deutschland gekämpft. Ich wusste es nicht. Ich hatte mich mit vergessenen Opfern befasst, mit osteuropäischen Juden und Jüdinnen, die lange von Entschädigungsgesten ausgeschlossen wurden, mit Zwangsarbeiterinnen, die um ihre Ansprüche kämpften. Dass es neben diesen willentlich vergessenen Opfern auch vergessene Befreier gab, erschien an diesem heißen westafrikanischen Nachmittag erstmals am Horizont meines Bewusstseins und mich beschäftigte bald die Frage, inwiefern es sich hier gleichfalls um ein willentliches Vergessen handelte. Wissen braucht manchmal einen langen Weg, um zu uns zu finden. Und im Nachhinein fragt man sich, wie das geschehen konnte, dieses Übersehen von großen, sehr großen Dingen direkt unter unserer Nase. Deutsche glauben gern, alles über den Zweiten Weltkrieg zu wissen. Befanden wir uns doch in seinem Zentrum, unser Krieg. Womöglich verstellt genau das den Blick, unser Selbstbild in diesem Geschehen zentral zu sein und, jenseits des unzweifelbaren Faktums der Täterschaft im Angriffskrieg, auch die Autorität der Perspektive innezuhaben, der Deutung. Welche Perspektive mochten die beiden Männer gehabt haben, die mich auf dem Foto anblickten, ihre dunklen jungen Gesichter unterm Helm in irritierendem, bestürzendem Kontrast zur weißen Eiseskälte, die sie umgab? Niemand kann für sie antworten, aber wenn wir die Frage im Sinn behalten, kann sie helfen, ein politisches und menschliches Panorama größerer Komplexität zu erahnen. Der Zweite Weltkrieg war im Wortsinn ein globales Ereignis. Er riss vom Maghreb bis nach Polynesien viele Millionen Menschen in sein Geschehen hinein. Und dieser Teil der Welt bezahlte dafür mit einem bis heute kaum anerkannten und wenig gesehenen Leid. Beim Kampf um Manila, Hauptstadt der Philippinen, starben viel mehr Menschen als bei der Bombardierung Dresdens. In Indonesien fand vermutlich 1 Million Zwangsarbeiterinnen unter der japanischen Besatzung den Tod. China hatte geschätzte 21 Millionen Opfer zu beklagen. Und auf den Salomoninseln heißt diese Ära bis heute The Big Death. Dass ein Leid solchen Ausmaßes aus europäischer Warte übersehen wurde, lässt sich nicht allein damit erklären, dass sich unserem Empathievermögen rassistische Strukturen eingeschrieben haben, ob bewusst oder unbewusst. Vielmehr wird ausgeblendet, wie gewaltig der Kolonialismus jene Epoche noch geprägt hat. Doch so wenig sich die Shoah vom Vernichtungskrieg im Osten trennen lässt, so wenig lässt sich der Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland von der Kolonialität der Zeit trennen. Als der Zweite Weltkrieg begann, umfasste das britische Empire ein Viertel der Welt und Frankreichs Kolonialgebiete waren 20-mal größer als sein nationales Territorium. Die Armeen beider Mächte stützten sich entscheidend auf das Reservoir der Kolonisierten. Auf britischer Seite entstammte jeder zweite Soldat den Kolonien. Insgesamt waren es 5 Millionen Menschen. Unter französischem Kommando kämpfte 1 Million Afrikaner. Das Bild, das mir an jenem heißen Mittag in Mali gezeigt wurde, bezeugte die Implikation meiner Gastfamilie in ein Geschehen, von dem sie und ich ein Teil waren, wenngleich in einem weitläufigen Sinne. Ein entfernter Verwandter, längst verstorben, hatte an einem Krieg teilgenommen, der sich gegen meinen quasi-Verwandten Hitler, gleichfalls längst verstorben, richtete. Mir das Bild zu zeigen, war mitnichten Anklage, vielmehr ein Zeichen von Verbundenheit. Ich brauchte eine Weile, Monate, vielleicht Jahre, um die emotionale Großzügigkeit dieser Geste wirklich zu begreifen und zu verstehen, welche Art von Verwandtsein mir an jedem Nachmittag angeboten wurde. Millionen von Menschen aus Europas Kolonien trugen zum Sieg über den Nationalsozialismus bei. Viele ließen dafür ihr Leben. Für unsere Freiheit kämpften, ohne selbst frei zu sein, gleichfalls Hunderttausende schwarze Amerikaner. Gleichwohl sehen wir auf den geläufigen Darstellungen vom Kriegsende in der Regel nur Weiße, als hätten nur sie zum Ende nationalsozialistischer Herrschaft beigetragen. Im Buch vor allen Dingen haben mich die afrikanischen Kolonialsoldaten unter französischer Fahne beschäftigt, etwa 1 Million. Und zwar deshalb, weil sich in ihnen und ihrer Behandlung und dem, was danach passierte, eine Reihe von den Verwebungen zeigen, nämlich zum einen, wie die Geschichte des Nationalsozialismus und die des Kolonialismus aufeinandertrafen und zum anderen aber, was sich danach entwickelte. Wenn ich sagte, dass das Bild derer, die zur Befreiung vom Nationalsozialismus beitrugen, in der Regel weiß ist, dann ist es die Folge zum Teil jedenfalls von einer sehr bewussten Ausgrenzung. In Frankreich gab es das sogenannte Blanchissement, also das Weißen. Die afrikanischen Soldaten sollten nicht bei der Siegesparade auf den Champs-Élysées beteiligt sein, sondern sie wurden gedrängt, vorher nach Hause zu reisen, noch gar nicht mal direkt in ihre Länder, aber anderswo, wo sie noch auf ihren Sold warteten. Aber es gibt noch etwas anderes, nämlich, dass diejenigen, die für Frankreich gegen den Nationalsozialismus kämpften, zum Teil waren es dieselben Männer, tatsächlich dieselben, die einige Zeit später, sofern sie Algerier waren, gegen Frankreich kämpften, die Waffen gegen Frankreich erhoben im algerischen Unabhängigkeitskrieg. Frankreich wiederum hat 1945 danach in den Gefangenenlagern, wo noch deutsche Wehrmachtssoldaten waren, schon wieder für seine Fremdenlegion angeworben. Und es ging dann, die vormaligen Wehrmachtssoldaten kämpften auf französischer Seite gegen die algerische Unabhängigkeit. Und sie wurden oft für die schlimmsten und schmutzigsten Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt, nämlich das, wo man nicht wollte, dass die Söhne französischer Mütter so etwas tun. Und dann, um das Spektrum, was an sich schon bizarr ist, noch um etwas zu erweitern, gab es einen Wehrmachtsdeserteur, ein ziemlich mutiger und ziemlich verrückter Kerl, der eine Art Desertionsdienst aufgebaut hat, um genau diese für die Fremdenlegion rekrutierten Deutschen dazu zu bewegen, ihre Waffen niederzulegen und sich aus diesem schmutzigen Algerienkrieg zurückzuziehen. Und es war ziemlich erfolgreich. Es sind mehrere Tausend, sind auf diese Weise aus diesem Krieg rausgegangen. Und das ging auch deshalb vielleicht, weil sie eben wirklich für die schlimmsten Verbrechen an der Zivilbevölkerung eingesetzt wurden. Um das zu komplettieren, es waren dann NS-Verfolgte, die sich in Deutschland wie auch in Frankreich sehr schnell auf die antikoloniale Seite gestellt haben. Also ehemalige politische KZ-Häftlinge waren daran beteiligt, dass es auch in Westdeutschland eine antikoloniale Bewegung gab, die eben solidarisch zeigte und alle möglichen Geschichten wie Geldschmuggel und anderes machten, um dem algerischen Unabhängigkeitskampf zu helfen. Also wegen dieser diversen historischen Verwebungen hat mich das Thema Kolonialsoldaten besonders fasziniert. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, nämlich den, dass es ja auch eine Erinnerungskultur der anderen gibt. Es ist ja nicht nur so, dass wir eine Erinnerungskultur haben, zum Glück, sondern die aus Europa so wenig anerkannten und wertgeschätzten ehemaligen Kolonialsoldaten Westafrikas haben ihre eigene Erinnerungskultur aufgebaut. Und dazu lese ich jetzt noch mal kurz etwas. In vielen der größeren Städte Westafrikas steht bis heute ein Maison des Anciens Combattants, ein Veteranenclubhaus der schlichtesten Art mit klapprigen Stühlen, durchgesessenen Sofas. Vor den Fenstern als Sonnenschutz die guten alten Eisenlamellen. Sie zaubern Lichtstreifen in den Raum, als solle hier gleich ein Vintage-Film gedreht werden. Früher trafen sich in diesen Clubs betagte Kriegsbeteiligte und verabredeten ihre Kämpfe für eine Gleichbehandlung bei den Kriegsrenten. Später wurden daraus Orte, an denen gewerkschaftliche Anliegen verhandelt werden. Bis heute sind die Anciens Combattants Namensbestandteil mancher Verteidigungsministerien. Die Kolonialsoldaten werden an der Seite der souveränen nationalen Armeen respektiert. Ungeachtet der langen Missachtung durch europäische Geschichtsschreibung entwickelten die Veteranen eine Kultur der Selbstanerkennung. Ancien Combattant zu sein, wurde eine Identität. Sie gründete im Bewusstsein, Teil eines großen historischen Geschehens gewesen zu sein, auch wenn die Teilnahme oft nicht freiwillig war. Es gab dann im Oktober 1947, und ich würde Sie bitten, vielleicht das Jahr 1947 einen Augenblick im Gedächtnis zu halten, weil ich da später nochmal drauf zurückkommen werde, in einem anderen Kontext. In diesem Jahr gab es den ersten großen Streik für die gleiche Behandlung schwarzer und weißer Eisenbahnarbeiter in Westafrika. Und diesen Streik gab es deshalb, so haben mir die sehr betagten Beteiligten, die ich noch treffen konnte, versichert, weil man sicher war, welchen bedeutenden Beitrag man in Europa und speziell für Frankreich geleistet hatte. Und aus diesem Selbstrespekt heraus verlangte man nun gleiche Bezahlung von schwarzen und weißen Eisenbahnarbeitern. Und der Streik wurde 5 Monate lang durchgehalten, 5 harte Monate ohne Lohn und war am Ende erfolgreich und er hat Sozialgeschichte geschrieben. Er hat eigentlich internationale Sozialgeschichte geschrieben, aber auch das ist wenig bekannt. Ich denke, dieser Slogan Black Lives Matter hat bereits im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir anfangen, auch die Befreiung vom Nationalsozialismus in einem Kontext zu denken, mit der Freiheit der ehemals Kolonisierten. So, das war der Teil zum Thema Kolonialsoldaten. Es ist nicht so, dass allein Kolonisierte und deren Nachfahren marginalisiert würden. Das vertrete ich nicht. Sondern es gibt durchaus auch eine Marginalisierung von jüdischem Schmerz, um jetzt im Sinne meines Titels zu sprechen, im Nichtverstehen von jüdischem Schmerz oder auch allgemeiner gesagt in der Marginalisierung der Erinnerung an die Shoah, selbst in Ländern, die zu ihren Hauptschauplätzen gehören. Ich bin für dieses Buch durch alle 3 Länder des Baltikums gereist und möchte einige wenige Absätze vortragen, die in Litauen spielen. Sie wissen vielleicht, dass das Wort Endlösung, die Vernichtung der Juden in Litauen, sehr dicht an dem dran war, was sozusagen mit dem Begriff Endlösung gemeint ist. Es wurden 95% der litauischen Juden wurden umgebracht. Und ich lese jetzt, da bin ich in Vilnius, einer Stadt, die einmal zur Hälfte von der Bevölkerung her jüdisch war. Ich setze jetzt ein, wo ich mit meiner jüdischen Begleiterin, sie heißt Regina Kopilewitsch, auf dem jüdischen Friedhof in Vilnius bin, auf dem sozusagen noch weiterhin benutzten und aktiven, wie man so sagt, jüdischen Friedhof. In flottem Schritt lotst mich Regina dann zu Grabstätten, die sie für meine Fortbildung für wesentlich hält und kommandiert dabei fürsorglich, schreib das auf, lies das nach. Durch ihre hingeworfenen Bemerkungen entsteht ein Kompendium von Biografien, Lebenswegen, Errungenschaften. Hier, sagt sie, siehst du den Stein eines rechten Zionisten, deshalb ist er ausschließlich hebräisch beschriftet. Und hier steht, sie liest aus dem Jiddischen vor, getötet durch die Nazis und ihre Behelfer. Sie hebt den Zeigefinger. Behelfer, das jiddische Wort für Kollaborateure. Manchmal heißt es auch Mithelfer. Und hier, Riva Losansky. Was, du kennst sie nicht? Eine Überlebende, die so lange mit bestimmten litauischen Männern trank, bis sie lallend ihre Taten gestanden. Ich höre die Hochachtung in Reginas Stimme. Wir verlassen den Friedhof und fahren nach Panerjai, ein Waldstück, 10 Kilometer südöstlich von Vilnius, ein Kiefernwald. Kiefern wachsen gern auf Massengräbern. Panerai, was man im Polnischen Ponari nennt, ist eine bedeutende Stätte des Holocaust, einer seiner ersten Schauplätze. Und doch hatte ich davon, bevor ich mich auf diese Reise vorbereitete, noch nie gehört. Ich wage nicht, das Regina gegenüber zu erwähnen. Der Judenmord in den Regionen, die später zum sowjetischen Herrschaftsbereich gehörten, steht in unserer Wahrnehmung so weit zurück hinter der Vernichtung der westlichen Juden. Wie soll ich das erklären, jemandem wie ihr? Es waren westliche Auschwitz-Überlebende, die für mich die Nähe zur Shoah geschaffen haben. Dass die ermordeten östlichen Juden in der sowjetischen Zeit nicht als jüdische Opfer benannt werden durften, hat zu ihrer Missachtung beigetragen, aber darauf möchte ich mich ungern herausreden. Vielmehr ist es wohl so, inklusiv ist unsere Erinnerungskultur nicht einmal da, wo es ausschließlich um den Holocaust geht. In Panerai wurden ab Juni 1941 100.000 Menschen ermordet, davon waren 70.000 Juden und Jüdinnen. Der Begriff der industriellen Vernichtung, ich mag dieses Wort nicht und benutze es auch eigentlich nicht, der Begriff der industriellen Vernichtung passt hier nicht. Er passt auf alles nicht, was im Baltikum geschah. Das Töten war, obwohl so massenhaft, ein individueller Akt, eine Erschießung am Grubenrand, meist durch einen Deutschen, manchmal durch einen örtlichen Kollaborateur. Auschwitz als Symbol, das ist so eingängig, so viel beschrieben. Aber die Vorstellungen, welche die Nachwelt mit diesem Symbol verbindet, schließen den größeren Teil der jüdischen Opfer aus. Im Baltikum, ebenso wie in Weißrussland und in der Ukraine, in den Territorien des sogenannten Holocaust durch die Kugel. Als im Januar 1942 in Berlin die Wannsee-Konferenz tagte, von der manche glauben, sie habe die Endlösung beschlossen, waren bereits 2/3 der Juden von Vilnius ausgelöscht. Ich gehe dieser Frage dann noch an einem anderen Ort nach, nämlich in Polen, wo ich Treblinka besucht habe. Treblinka liegt nordöstlich von Warschau, mit dem Intercity bis Małkinia-Gorna, dann für die letzten Kilometer ein Taxi. Die Straße ist neu, sie verläuft auf dem alten Gleisbett mit seinen dunklen Assoziationen, führt am Dorf Treblinka vorbei, das dem Lager den Namen gab. Ein überschaubarer Parkplatz, ein Wellblechcontainer für den Verkauf von Eintrittskarten, alles wirkt schlicht, beinahe provisorisch und seltsam ruhig. Einige polnische Familien wollen zu Treblinka I, einem Strafarbeitslager, in dem viele nichtjüdische Polen umkamen. Das Vernichtungslager ist Treblinka II. Die Verkäuferin im Container fragt mich, in welcher Sprache ich das Informationsblatt möchte, und als sie Englisch vorschlägt, nicke ich unwillkürlich, immer die Scham. Auf einem breiten Feld, mit Feldsteinen gepflastert, bin ich dann ganz allein. Vögel zwitschern. Es ist ein heißer Sommertag, in der Ferne schwaches Donnergrollen, sonst Stille. Neben dem Weg treten aus dem üppig grünen Gras nun die Schwellen eines symbolisch angedeuteten Bahngleises mit Moos bewachsen. Der Himmel ist blau, die Sonne brennt und immer nur die Vögel. Treblinka war Vernichtung pur, keine Selektion, keine Zwangsarbeit, keine Schlafbaracken, keine Nummern auf den Arm tätowiert. 900.000 Menschen wurden hier ausgelöscht binnen eines Jahres und von der Ankunft bis zum Tod waren es kaum 1,5 Stunden. Als die Deutschen abzogen, vernichteten sie sogar die Spuren der Vernichtung, pflügten den Boden, säten Lupinen. So ist Treblinka heute das gestaltete Nichts, reines Gedenken inmitten der Natur. Auschwitz hat jedes Jahr mehr als 2 Millionen Besucherinnen. Hier bin ich nahezu allein. Zum zweiten Mal nach den Todesstätten an den Gruben im Baltikum und dem uns so wenig bewussten Holocaust durch die Kugel drängt sich mir auf, wie unzureichend unser Bild der Shoah ist. Auschwitz konnte nur deshalb zum universellen Synonym für den Holocaust werden, weil dort auch ein Arbeitslager war und weil mehr als 10.000 Häftlinge überlebten. Sie haben Erinnerung getragen und eingefordert. Wie viele überlebten Treblinka? 85, vielleicht ein paar mehr, von 900.000. Auschwitz führe zu falschen Vorstellungen, erklärte mir der Historiker Stefan Lehnstedt. Zitat, man sieht diesen riesigen Lagerkomplex und denkt, aha, das ist der Holocaust. Nein, das ist nicht der Holocaust, das ist Zwangsarbeit. Lehnstedt forscht über die Aktion Reinhardt. Damit sind die Vernichtungslager Treblinka, Sobibor und Belzec gemeint. Hier starb jedes dritte Opfer der Shoah, vor allem die polnischen Juden und Jüdinnen. Das sind Orte, deren Namen den meisten Deutschen wenig sagen. Liegt es auch daran, denke ich, dass es eben vorwiegend polnische Opfer waren, nicht westliche? Auschwitz war international. Dort starben Juden und Jüdinnen aus Norwegen, Frankreich, Italien, Griechenland und gleichfalls eine Großzahl deutscher Juden. In Treblinka wurde das jüdische Warschau ausgelöscht. Ich komme nun zum dritten Teil meiner Lesung. Das ist ein Kapitel, das heißt Nürnberg und die Grenzen des Universalismus. Ich lese daraus zwei Stellen. Nürnberg. Mit dem Namen dieser Stadt verbindet sich ein dunkler und ein heller Klang. Das Dunkle ist die Erinnerung daran, dass der Nationalsozialismus kein Regime, sondern ein Gesellschaftssystem war. Reichsparteitag, Rassegesetze. Der helle Klang wird durch die Nürnberger Prozesse aufgerufen, das internationale Militärtribunal zur Aburteilung der Haupttäter des NS-Systems. Aber da ist noch etwas, ein Schattenwurf. Groß fällt er ins Bild und wird doch selten gesehen. Zwischen 1945 und 1949, während jener vier Nachkriegsjahre, da das Militärtribunal und die Nachfolgeprozesse in Nürnberg tagen, begehen europäische Staaten an der Zivilbevölkerung ihrer Kolonien Verbrechen, die nach den Kriterien des Nürnberger Statuts gleichfalls Crimes Against Humanity sind. In jedem Moment, da im Anblick der nationalsozialistischen Vernichtungsstätten eine neue universelle Ethik beschworen wird, erhebt sich auf mindestens drei kolonialen Schauplätzen ein Crescendo der Gewalt. Was in Malaya, britisch, da heute Malaysia, in Indonesien, niederländische Kolonie und im französisch beherrschten Algerien geschieht, müsste nach heutigen Maßstäben vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden. In allen drei Ländern hat die Gewalt ein gemeinsames Gesicht. Es gilt das Streben nach Freiheit und Souveränität zu ersticken. Dieselben Mächte, die nach dem Sieg über den Nationalsozialismus schwören, alle Menschen gleich und würdig zu behandeln, wie es dann die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum Ausdruck bringen wird, schließen einen Großteil der Menschheit von der Universalität der Rechte begründungslos aus. Das sich entwickelnde neue Völkerrecht findet für die Taten von Europäern außerhalb Europas keine Anwendung. Es gibt für die Kolonien weiterhin eine andere Moral, eine andere Ethik. Und die Erfahrung des Nationalsozialismus der Shoah hat daran nichts geändert. Der Verrat an den Erwartungen des globalen Südens zu einem historisch hochbedeutsamen Zeitpunkt hallt bis heute nach. Und die leidvollen Erfahrungen, die damit verbunden sind, haben sich direkt oder indirekt auch in außereuropäische, nicht westliche Betrachtungen der Shoah eingeschrieben. In die Debatte also, wie sich die Vernichtung der Juden und Jüdinnen zu den Erfahrungen des Südens mit europäischer Gewalt verhält. 1947, ich hatte sie schon gebeten, die Jahreszahl in Erinnerung zu behalten. 1947, als in Amsterdam unter dem Titel Het Achterhuis, das Hinterhaus, die erste Ausgabe der Tagebücher von Anne Frank erschien, nahmen niederländische Soldaten in der Kolonie den Kindern ganzer Dörfer die Väter. An einem Dezembermorgen jenes Jahres erschien im Dorf Ravegede auf Java eine Einheit, die nach einem bekannten Unabhängigkeitskämpfer fahndete. Als die Männer des Dorfes, sie waren Reisbauern, auf die Fragen der Soldaten keine Antwort gaben, sei es aus Solidarität mit dem Gesuchten oder weil sie sein Versteck nicht kannten, wurde ihnen befohlen, sich in Reihen aufzustellen. Es waren mehrere hundert Männer und sie wurden allesamt erschossen. Eine junge Witwe berichtete später, wie Ehefrauen, Mütter und gebrechliche Alte, die der Exekution entgangen waren, aus den Leichenbergen ihre Liebsten hervorzogen und sie begruben. Die Kinder des Dorfes waren Zeugen von all dem, trugen die traumatischen Bilder mit sich für den Rest des Lebens. Was passiert danach? Schon im Jahr darauf schreiben die Vereinten Nationen einen Bericht, in dem das Geschehen als Massaker verurteilt wird. Aber die beteiligten Soldaten werden in den Niederlanden nie zur Rechenschaft gezogen. Viele Jahre vergingen. Und dann geschah etwas, das neuerdings auf vielen Schauplätzen des globalen Südens geschieht. Communities ebenso wie Einzelne werden sich einer Unerträglichkeit bewusst, wie lange sie sich nämlich in Geduld geübt haben, ob das nun geraubtes Kulturerbe betrifft, entwendete Schädel oder die Erinnerung an große Schmerzen. Mit diesem Rückenwind veränderter Zeitumstände im Rücken, der auch im westlichen Java spürbar ist, entschlossen sich 9 Witwen aus diesem Dorf, aus Ravagede, in hohem Alter, teils über 90, zur Klage in Den Haag. Wieder verging Zeit. Und dann erschien eines Tages, erneut im Dezember, der örtliche Botschafter in Ravagede und entschuldigte sich für die Tragödie, wie er es formulierte. Ein Gerichtsurteil hatte die Regierung zu dieser Geste gezwungen. Und weil es ein Akt der Pflicht, nicht der Überzeugung war, wollte aus den Ministerien in Den Haag niemand die weite Reise nach Java auf sich nehmen. Es sind solche Details, die feinen Pinselstriche, die dem Ganzen eine spezielle Prägung, seine emotionale Farbe verleihen. Obwohl in Ravagede nur ein Botschafter sprach, wühlte das Wort Entschuldigung, als es ins Indonesische übersetzt wurde, einige Angehörige der Opfer derart auf, dass sie schluchzend zusammenbrachen. Wie sehr müssen sie eine Anerkennung ihres Schmerzes all die Jahre über ersehnt haben? Ist es vorstellbar, dass europäische Regierungen von Gerichten gezwungen werden müssen, solche Momente seelischer Erleichterung möglich zu machen? Es ist nicht vorstellbar und doch wahr. Vielen Dank.
Das sagte Charlotte Wiedemann am 23.05. zu ihrem Buch »Den Schmerz der anderen begreifen – Holocaust und Weltgedächtnis«. Danach gab es noch eine Diskussion, die ich hier zusammenfasse. Charlotte Wiedemann wirft durch ihr Buch neue Perspektiven auf. Es ist wichtig, dass auch andere Opfergruppen Empathie erfahren. Anderen Forderungen muss ebenso Raum gegeben werden. In der Empathieforschung spricht man daher von Anähnelung und Wegähnelung. Einige Opfergruppen werden uns angeähnelt, andere werden weggeähnelt. Der jüdische Schmerz wurde sich jedoch eine ganze Zeit lang gar nicht angeähnelt von unseren Vorfahren. Es könnte das Problem aufkommen, dass man denen, deren Schmerz man anhört, vorwirft, dass andere Stimmen ja nicht gehört werden, obwohl das dann gar nicht deren Schuld ist. Der Holocaust hat einen Maßstab gesetzt in Bezug auf Menschlichkeit und Menschenrechte. Beispielsweise bezieht sich darauf auch die UNO-Menschenrechtserklärung. Dieser Maßstab kann und wird dann an folgende Verbrechen angelegt werden. Es ist fast nicht mehr vorstellbar, wie die Menschen für eine Erinnerungskultur gekämpft haben, besonders für die Holocaust-Opfer, aber auch für sowjetische Kriegsgefangene. Letztere wurden sehr lange gar nicht erst als NS-Opfer anerkannt. Früher, zu Jugendzeiten Charlotte Wiedemanns, wurde der Holocaust totgeschwiegen, auch von LehrerInnen oder der eigenen Familie. Es gab Menschen, die sich mit der NS-Erinnerungskultur beschäftigt haben. Diese waren aber in der Minderheit. Nationalsozialismus und koloniale Verbrechen sind verbunden. Dabei stellen sich aber die Fragen, welche Opfer gehört werden und welche nicht, und warum es dabei solche großen Unterschiede gibt. Man kann ja auch von einer Hierarchie der Genozide reden, die sich am Grad des Geschichtswissens und der Empathie orientiert. Dies macht jedoch die Opfer der Shoah nicht verantwortlich dafür, dass die Stimmen anderer Opfer nicht gehört werden. Das ist ein großes Missverständnis, das oft auftritt. Die gleichen Kräfte, die gegen die Erinnerungskultur des NS waren, beziehungsweise auch sind, sind auch gegen die Erinnerungskultur anderer Verbrechen, beispielsweise die des Kolonialismus. Es herrscht die Tendenz unter den Kolonialmächten, beziehungsweise deren Bevölkerung, diese Kolonialverbrechen oft kleinzureden. Häufig wird die koloniale Erinnerungskultur auch abgewehrt, um jene über den Holocaust zu verteidigen. Der Veränderung der Erinnerungskultur sollte mit Optimismus entgegengetreten werden und nicht mit Angst. Die Gesamtheit aller NS-Verbrechen soll erfasst werden, davon ist man jedoch noch weit entfernt. Ein Vorstoß in diese Richtung ist jedoch das Buch Empire of Destruction von Alex Kay, welches zum ersten Mal überhaupt alle Nazi-Verbrechen auflistet. Auch für die Shoah ist vieles noch nicht für die Öffentlichkeit etabliert. Daher stellt sich die Frage, inwiefern sich also eine inklusive Erinnerungskultur schaffen lässt. Alles, was heutzutage an Erinnerungskultur existiert, wurde hart umkämpft. Die Anerkennung der sowjetischen Kriegsgefangenen als Opfer des NS hat man nicht hinterfragt, deren Anerkennung nimmt niemandem etwas weg. Der Ostfeldzug hatte ebenso starke koloniale Elemente. Die zivilen Opfer Osteuropas werden, bzw. wurden, von den meisten hier nicht wirklich anerkannt. Noch vor dem russischen Angriffskrieg wurde eine Umfrage gestartet, in welcher nur 1% der Deutschen die Ukraine in einen Zusammenhang mit NS-Verbrechen gebracht hat. Es werden immer mehr Opfergruppen anerkannt, sehr viele aber bis heute auch nicht. Im Gegenteil, es gibt immer wieder neue Verbrechen, wie den russisch-ukrainischen Krieg, die die vergangene Geschichte überlagern. Heute gibt es eine diverse Gesellschaft mit unterschiedlichen Zugängen, Ansprüchen, aber auch Traumata. Wir müssen vielleicht davon wegkommen, dass immer alles richtig sein muss. Konflikte und Irrungen dürfen ebenso passieren. Es gab eine Verstaatlichung der Erinnerungskultur in den 90er Jahren. Um eine lebendige Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten, muss diese staatlich finanziert werden. Dies funktioniert nicht nur ehrenamtlich. Man muss sich mit seiner eigenen Identität und der eigenen Geschichte auseinandersetzen. Dabei stellt man fest, dass Erinnerungskultur schmerzt und schwierig ist. Es ist gut möglich, dass die nächsten Generationen den jetzigen etwas vorwerfen, was die letzten Generationen nicht verhindert haben, wie die Klimakrise. Diese Klimakrise organisiert das Verbrechen und das Leid von morgen. Es ist daher umso wichtiger, dass Räume wie der Erinnerungsort Topf und Söhne geschaffen werden, die etwas verändern wollen, die wollen, dass Leid anerkannt wird und sich Veränderungen in Gang setzen. Dafür sind aber auch Partner, die dieses Vorhaben finanzieren, ganz wichtig. Es stellt sich unter anderem die Frage, wie Demokratie verstanden wird. Kann man, vor allem öffentlich, produktiv diskutieren und streiten? Dabei ist die Gesellschaft gefragt, gewisse, auch zivilgesellschaftliche Konflikte auszutragen bzw. zu ertragen, beispielsweise auf den Diskurs der letzten Generation bezogen. Daraufhin gab es Antworten auf Zuschauerfragen. Was ist Empathie? Sie ist eine geistige Operation und hat das Ziel, sich versuchsweise in eine andere Person hineinzuversetzen. Gewisse internalisierte rassistische Meinungen können dies verhindern bzw. einschränken. Wenn man also diesen empathischen Schritt geht, dann macht man diese Personengruppe oder Person ähnlicher zu sich selbst. Nach Beginn des russischen Krieges gab es ein starkes Gefühl des Ähnlichseins, vor allem dadurch, wie der Krieg im Westen und in der EU verstanden wird. Auch die Personengruppe war ausschlaggebend, da es sich bei den Geflüchteten vorwiegend um weiße, christlich geprägte Menschen handelt. Diese waren zudem auch weiblich und hatten Kinder dabei. Dieses Ähnlichsein kann zurückgehen, wenn man das Gefühl hat, dass der Krieg ewig andauert oder nie aufhören wird. Dann macht man sich die betroffene Personengruppe wieder unähnlich. Empathisch sein ist ein Prozess, in welchem die Menschlichkeit eine sehr große Rolle spielt. Heutzutage wird oft hartherzig darauf geschaut, ob die Menschen überhaupt einen guten Grund haben zu flüchten. Wir tragen eine Verantwortung für die deutsche Vergangenheit und es ist notwendig, diese von eurozentrischen Denkweisen zu befreien. Unsere Gesellschaft ist verroht und muss auch in diesem Aspekt vieles aufarbeiten. Es sollte keine Priorisierung der geleisteten Verbrechen erfolgen, da die Anerkennung aller wichtig ist. Die Frage der Erinnerungskultur sollte sich daher von jedem Einzelnen gestellt werden. Abschließend fand Dr. Annegret Schüle, Leiterin des Erinnerungsortes Topf und Söhne, noch die passenden Schlussworte. Erinnerungskultur ist das, was man tun kann und muss. Es ist aber auch eine Forderung. Es ist ein Öffnen, ein Sensibelsein und ein Aktivwerden.